ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Miss Butterface Contest.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, der Aktivist, Moderator und Camp Legend Gianni Jovanovic.
Mein Name ist Gianni Jovanovic und ich schließe diese Woche meine Tabs mit der kleinen miesen Type.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs in der ARD-Audiothek. Und Caro und ich schließen heute nicht alleine unsere Tabs. Wir haben einen Gast live hier in unserer Stinkebox, nicht zugeschaltet, sondern live in Köln. Gianni Jovanovic ist bei uns. Herzlich willkommen.
Oh mein Gott, was für eine Ehre. Ich sitze übrigens, Leute, halbnackt hier vor den beiden. Das ist
stimmt.
Echt schön.
Du hast dich gerade ausgezogen.
Ja, überhaupt dieser ganze Raum bringt mich so in den Darkroom-Realness. So, oh mein Gott, I love it.
Ich hatte gerade schon den ersten Lachanfall, als wir über deine Kette geredet haben.
Ja.
Ich habe sofort, als ich gesehen habe, gedacht, es ist eine Scheide an der Kette. Aber du hast gesagt, was Männer vor allem denken, was es ist.
Ja, letztens hat ein Typ gesagt, oh, es ist voll cool, du hast Sylt um Hals.
Ich dachte, es ist eine verschimmelte Zwiebel, tatsächlich. Ich habe es auch nicht gecheckt, dass es eine Vulva sein soll.
Ich habe auch zwischen Artischocke und Vulva geschwankt.
Wir sind auf jeden Fall super happy, dass du da bist, weil Caro und ich sind beide riesige Drag Race Germany Fans, überhaupt Drag Race Franchise. Und jetzt ist es endlich nach Deutschland gekommen und du bist mit dabei als Moderator und Juror.
I tell you, es war wirklich Fügung. Es war wirklich geil. Fügung. Auf der einen Seite, ich wollte, aber die wollten mich auch und deshalb, it's mine.
Ich muss auch wirklich sagen, der Vibe, der kommt total rüber. Also Drag Race Germany ist wirklich erstaunlich unpeinlich. Also es hat exakt den Look, was man von Drag Race gewöhnt ist. Und es macht super Spaß, es anzugucken.
Ich
stecke
noch
hilarious.
Mitten in Folge 4.
Wir spoilern hier nicht.
Ja, okay.
Aber es ist sehr, sehr lustig. Und ich finde total, es ist so ein gutes Gespür für so iconic deutsche Pop-Culture-Momente, yeah, die ihr dann, yeah, trotzdem parodiert. Also, yeah, ich erinnere nur an dieses Musical über, yeah, den Tatort, Tatort, yeah, wo, yeah, dann plötzlich Victoria Shakespeare, yeah, als Sandmännchen, ich habe geschrien, ich habe zu Hause gesessen und geschrien.
Erkannt. Miguel, ich habe sie nicht erkannt, ich habe sie bis zum Schluss, ich so, wer ist
dieser
das?
Kleine, komische Sandmännchen-Mann.
Ich habe gedacht, das wäre irgendwie unser Producer, wir haben so einen kleinen Aufnahmeleiter gehabt, so einen ganz süßen Menschen, ich habe gedacht, der ist das, ich habe das überhaupt nicht erkannt. Ich meine, die Beurteilung geht ja meistens etwas länger, als ihr das dann am Ende dann auch wirklich in der Sendung zusammengeschnitten bekommt.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit zu Diane gesagt, ich so, Diane, wer ist die?
Ich finde das so lustig, dass ausrechnet Victoria ist ja so super obsessed mit ihrem, oh ja, Körper, mit ihrem Arsch und dann wird sie dieses kleine komische Sandmann-Kostüm gestopft und dann, what the fuck? Und dann dieser Gesang dazu. Ja. Ich musste so lachen.
Also keine von denen war sich für irgendeine Rolle wirklich zu schade oder so, dass man auch sagt wirklich, dass man irgendwie ugly in der Rolle aussieht, das war denen wurscht.
Alle nehmen super ernst und kämpfen um ihr Leben und gleichzeitig ist es super wholesome, es ist total lieb miteinander, man merkt, wie so Gespräche zusammenkommen, Themen der Community dann noch verhandelt werden, es ist einfach eine super geile Sendung.
Das ist übrigens der Unterschied von Sendungen, die es versucht haben. Das Ding ist, wenn Menschen nicht die Lebensperspektive teilen, die die Show eigentlich braucht und sowohl vor und hinter der Kamera Leute, die heteronormativ sind, die nicht selber queer sind, solche Formate machen, dann ist das immer so von oben herab eigentlich.
Es hat sowas Gönnerhaftes. Wir gönnen euch jetzt mal den Sendeplatz und
ja, erstens
die
Bühne. Mal das und zweitens ist so, ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir uns leisten können, dass irgendwelche heterosexuellen Typen mit pseudolackierten Fingernägeln da irgendwie so eine Show moderieren, weil ich glaube, wir haben immer noch das Problem, dass ganz viele queere Menschen, die ebenfalls in den Medien und auch diese Moderationsfähigkeiten haben, halt einfach nicht gesehen werden und die muss man da einfach platzieren. Dann kann man auch so ein Format machen. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn Leute solche Formate machen, die selber einfach auch Ahnung davon haben und ganz vieles auch nachvollziehen können. Das ist halt der Unterschied zwischen solchen Formaten, dass halt bei Drag Race wirklich auch queere Menschen im Produktionsteam sitzen. Auch die AutorInnen zum Beispiel auch, die CutterInnen, das sind alles auch Menschen, die halt einfach auch nachvollziehen können, auch die Themen und die Geschichten, die dort gesagt werden, das sind halt keine gescripteten Geschichten und die Produktion, die schürt auch nicht irgendwelche Dramen oder irgendwelche bösen Sachen, damit die sich da zerfetzen, sondern diese emotionalen Momente, die wir ja auch wirklich auch sehr reichlich mittlerweile auch in dieser Sendung auch haben, die kommen, weil sie kommen.
Das finde ich sowieso bei diesem Format so spannend. Also ich habe tatsächlich erst über Drag Race erfahren, wie viel so eine Queen können muss. Also die nähen die Kostüme selber, die müssen singen können, die müssen tanzen können, die müssen akrobatisch können. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist, dass das eben nicht mal so aus der Hüfte von irgendeiner ProSieben-Redaktion mal eben schnell produziert werden kann, sondern es ist eine ganze Kultur, die da dahinter steckt und die muss man eben in den Mittelpunkt rücken und die Leute da hinsetzen, die das eben eh leben. So.
Voll, ja. Sonst ist es so fremdbestimmt so. Ne? Es
ist eigentlich so easy, aber warum wird das nicht hinbekommen?
Nehmt doch das, was da ist und was geil ist und leuchtet einfach aus.
Wenn es mehr queere Leute geben würde, wenn es mehr Frauen oder BIPOC geben würde oder Menschen, die mehr Intersektionen hätten, wirklich ProSieben, Sat1, ARD, was auch immer, in diesen Bereichen, ja, dann würden wir, glaube ich, auch solche Formate ganz, ganz mehr und viel, viel mehr nehmen und die würden am Ende uns alle bereichern. Und deshalb ist das Problem die Strukturen.
Aus Producing-Sicht.
Ja, voll.
Ja, dann lasst uns halt mal ran jetzt. Das sagen wir jetzt mal ganz laut hier in der ARD.
Jetzt in der aktuellen ersten Staffel ist ja auch eine AFAB-Queen dabei, ein Pandora Knox.
Pandora, ja.
Also eine Frau assigned female at birth. In meiner Wahrnehmung waren Drag Queens irgendwie vor allem halt immer so cisgeschlechtliche Schwule.
Boah, ich finde das mega wichtig, dass wir gerade auch AFAB Queens haben, aber auch Drag Kings hoffentlich bald. Ich wünsche mir halt einfach auch Queens mit Behinderungen. Das wäre mir schon super wichtig, weil es einfach auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit und Teilhabe für marginalisierte Menschen in der marginalisierten Gruppe bringen würde. Das ist echt cool, weil damit scheren wir auch das, was wir auch zur Verfügung haben, Ressourcen für Menschen, die halt normalerweise nicht gesehen werden. Ne?
Gibt es dann irgendwie so, weiß ich nicht, alteingesessene Drag Queens jetzt irgendwie denken so, nee, das ist irgendwie unser Bereich oder ist es inklusiv und kommt ruhig und probiert euch aus?
Ja, genau. Also für mich, ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, Drag have no gender. Also auch keine Erwartungen und so weiter und auch keine Race. Das ist so meine Message immer. Aber man darf das nicht vergessen, dass es schon auch aus der Trans-Community auch kommt. Also das will ich da jetzt nicht hier einfach so rauslassen. Ganz viele Trans-Menschen haben vorher Drag gemacht oder auch mit Drag trans zu sein. Also das ist auch eine Identität dieser Drag-Culture. Und die ist für mich persönlich super wichtig, dass einfach auch Trans-Menschen dort in dieser Gruppe einfach auch die Möglichkeit haben, ihr Können zu zeigen. Aber auch wirklich AFAB Queens. Sie ist übrigens nicht die erste, es gibt mittlerweile schon drei, sie ist die dritte.
Viele kennen dich ja auch im Vorfeld von Drag Race eben als Aktivist der Romnia und Sintizer Community. Ja. Du bist selbst Romani, du bist Teil der Community und sensibilisierst für Themen wie Homophobie, für Rassismus, für Diskriminierung, auch in den sozialen Medien.
Daher komme ich eigentlich, diese klassische Aktionismus, aktivistische Arbeit, die man so damit verbindet. Das heißt, ich war nie scheu vor Leuten zu reden, sondern konnte das. Das Ding ist aber, dass das Gefühl halt einfach sowohl von der eigenen Familie, wenn man queer ist, und das kann ich nur aus meiner Position sagen, unterdrückt wird und man das Verbot bekommt, das auszuleben, weil es der Heteronormative nicht entspricht, weil es krank ist, weil es pervers ist, weil man AIDS davon bekommt, weil es eine Schande für die Familie ist. Was sagt Onkel, Tante, Mama oder sonst irgendwie noch dazu? Und vor allen Dingen, bei mir kommt noch dazu, ich war das einzige Kind meiner Eltern. Das ist halt sehr untypisch gewesen für unsere Familie, weil die meisten hatten irgendwie 3 oder 4 oder noch mehr.
Und sehr viel Fokus lag auf dir.
Alles lag auf mir, vor allen Dingen, weil ich ein Junge war oder bin. Und noch. Und es fühlte sich halt einfach in ganz, ganz vielen Situationen so, als würdest du mir die Luft wegdrücken, als würde ich wirklich innerlich in meinem eigenen Körper ersticken. Ich implodiere von innen. Mhm. Und das ist auch bis heute so, ganz, ganz viele Geschwister aus der queeren Community, die Romnia sind, die Romani-Hintergrund haben, die leiden bis heute, bis ewig, weil sie sowohl in der weißen Community, sage ich jetzt mal,
als auch in der eigenen.
Ja, weil halt die Stigmatisierung halt einfach sowohl als auch da ist in beiden Ebenen. Das ist halt echt heavy.
So ein bisschen Bewusstsein, tut sich da irgendwie was so langsam?
Wir reden gerade darüber. Das heißt, wir haben ein Bewusstsein und wir haben die Möglichkeit, und das ist unser Privileg, es ist auch mein Privileg, was ich habe, dass die Menschen mir heute zuhören. Vor 10 Jahren wollte mir niemand zuhören. Heute hören mir Menschen zu. Darüber bin ich sehr dankbar und sehe auch diese Verantwortung. Und ich kann nur die Menschen ermutigen, dass wir dieses Bewusstsein und dieses Wachsein einfach wirklich haben für uns alle, weil wir müssen gerade jetzt so, ihr wisst, was los ist, muss ich gar nicht aufzählen. Die Scheiße hatte ich schon in den 90ern und jetzt habe ich sie wieder, irgendwie 3 Dekaden später. Das kann nicht sein und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir ein Bewusstsein eröffnen und dran halten, was uns wirklich wichtig ist, dass wir nicht Menschen das Ruder überlassen, die uns in die Hölle bringen könnten.
Es ist super cool und super wichtig, was du machst. Wir freuen uns mega, dass du hier heute da bist. Und wir sind natürlich auch gespannt, was du an offenen Tabs mitgebracht hast.
Ich freue mich, weil ich weiß es ja schon ein bisschen. Und ich muss sagen, ich schare mit den Hufen. Ich freue mich total.
Let's go.
Gianni, was hast du in deinem Browserverlauf gefunden für uns?
Das war so lustig. Mein Algorithmus zeigte mir irgendwann auf einmal so die Liste der 10 nervigsten Deutschen. Und ich so, oh mein Gott.
Oh, wer war da drauf?
Also das Lustige war, ich hatte eine Ahnung. Okay, der ist 100% drauf, habe ich mir so gedacht. Und ich glaube, Oliver Pocher war an zweiter Stelle.
Wer war denn auf 1?
Dieter Bohlen oder irgendjemand.
Ah,
oder?
Ja.
Kann man nachschauen. Ich bin, oh Gott, fuck.
Warte, ich schau mal eben.
Scheißegal, es geht ja darum, dass ich mir so gedacht habe, okay, der Pocher, zu dem ging es ja so, einer, den kennst du ja so, den kennst du aus verschiedenen Ebenen so. Persönlich hast du den auch mal kennengelernt, du saßt auch schon mal mit dem in einer Sendung. Mhm. Und ja, und dann ist mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vielleicht seid ihr noch zu flüssig gewesen. Ihr seid ja noch sehr jung, ne?
Ich bin Jahrgang 97.
Ich 94.
Ja, ihr seid so alt wie meine Kinder, leck mir mal. Das Ding war, ich glaube 2008 war es, Harald Schmidt so, kennt ihr alle noch?
Ja.
Lady Betray und Oliver Pocher.
Ich weiß genau, welchen Clip du meinst. Ich habe den damals nicht live gesehen, weil ich zu jung war. Ich muss sowieso sagen, ich meine, Harald Schmidt spielt in unserem Sendungskosmos, in unserem Arbeitsalltag schon hin und wieder mal eine Rolle. Mhm. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, er hatte so eine riesige 90er, 2000er Late-Night-Show, war quasi der Late-Night-King über viele Jahrzehnte. Heute
so ein bisschen der Letterman in Deutschland.
Ja, genau.
Heute vor allem bekannt vom Traumschiff und von Selfies mit Rechtsradikalen.
Genau, irgendwie auf dem NZZ-Sommerfest irgendwie zu sehen und so. Also irgendwie ein bisschen schwieriger Charakter geworden.
Ja, ja.
Und er hatte quasi diese Sendung mit Oliver Pocher, das war mal eine Phase der Harald Schmidt Show. Mhm. Zwei gigantische Egos zusammen eine Sendung moderieren, ist per se schon mal vielleicht nicht so eine wahnsinnig gute Idee.
Ja,
zu Alpha-Männer.
Wobei, ich meine, also ich mag es ja schon, Respekt vor dem Älteren finde ich irgendwie cool, vor allem wenn der Ältere wirklich was kann und was drauf hat und seit Jahrzehnten schon in der Branche drin ist und sich nicht verstecken muss. Deshalb fand ich die Konstellation schon sehr, sehr schwierig, dass da halt wirklich, und Oliver Pocher war zu dem Zeitpunkt, was war denn der da, irgendwie, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30, wenn überhaupt. Mhm. Es gab ja diese Oliver Pocher Show, die gab es ja schon mal damals.
Rente Pocher auch.
Ja, wo Rente Pocher war ja ganz lustig irgendwie, ja. Das fand ich irgendwie noch ganz lustig, aber dann hatte er diese Oliver Pocher Show, das war auch so eine Art von Late Night, in der Residenz haben sie es immer aufgenommen, das ging ja floppen, das hat ja nicht funktioniert. Und er war irgendwie so gerade, ich war am Aufsteigen, aber gleichzeitig war ich auch irgendwie am Absteigen, so ungefähr habe ich das Gefühl gehabt, so war er damals. Und dann kam halt eben die Geschichte mit Harald Schmidt auch zu sagen, okay, man zieht auch etwas jüngeres Publikum an. Und dann fing halt eben dieser Horror eigentlich schon viel vorher an. Also das ist ja eigentlich das berühmte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen
genau.
bringt.
Genau, also das gipfelte quasi in einer gigantischen Szene, die wir uns gleich nochmal angucken.
Ja, man muss sagen, da gibt es jetzt eine exklusive Mischung eben aus diesen beiden Hosts und dem Gast, der Gästin, Lady Betray.
Rehan Shahin, Dr. Rehan Shahin, eine ganz liebe Freundin von mir.
Ah, okay.
Ja.
Ihr kennt euch.
Ja,
privat.
Wir kennen uns gut. Wir haben schon öfters auf gemeinsamen Bühnen gestanden und ich habe sie jetzt noch, glaube ich, vor 3 Wochen habe ich sie hier in Köln auch mal gesehen. Rehan, muss man dazu sagen, ist promovierte Wissenschaftlerin. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, soweit ich weiß, hat Germanistik studiert und ist eine sehr, sehr kluge Frau, die sehr viele Bücher geschrieben hat, aber auch Schauspielerin und Rapperin ist und auf jeden Fall aus der Pop- und Hip-Hop-Culture kommt und wirklich eine krasse Feministin of Color ist. Und also da saß quasi 200% selbst.
Eine sehr selbstbewusste,
Frau
schlaue,
ja.
reflektierte Frau, die Oliver Pocher direkt auch schon so ein bisschen in so eine Bedrängnis bringt, kann man sagen.
Was war das mit den Geschenken?
Ja, ich habe noch aus meiner Kollektion was für Sie. Harald Bitsch. Und für Olivia Pochet habe ich was ganz Besonderes. Das ist mein Fotzensekret, 2 Sonntagsproduktionen. Ich werde irgendwann Parfüm daraus produzieren. Das ist ein besonderes Geschenk.
Ja, vielen Dank. Also,
es ist wirklich
mein
Fotzensekret.
Ja, sag mal so. Da muss sich Inka Bause nächste Woche anstrengen, wenn sie auch was schenken will.
Okay, also ihr Witz war, es ist natürlich hilarious, einfach ein kleines Döschen mit ihrem Scheidensekret zu übergeben.
Erstmal,
aber dann,
der erste Banger ist diese Hose, auf der Harald Bitsch
ja.
steht.
Ja, das war der erste. Ja,
sie hat Geschenke dabei und schenkt Harald Schmidt ein knappes Höschen, auf dem steht Harald Bitsch.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde es schon ganz unangenehm, auch wie sie sitzt. Also sie sitzt quasi zwischen diesen zwei White Dudes, diese zwei Alpha-Männer.
Ich kannte Rehan zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, aber ich kannte sie als Lady Bitch Ray, weil ich einfach Filme mit ihr gesehen habe und ihre Musik halt geil fand. Also die war damals auch wirklich krass vertreten in den Medien, das muss man auch dazu sagen. Sie kommt jetzt wieder, Gott sei Dank. Schon alleine das erste Mal dieses Wort so im Fernsehen zu hören und dann zu sagen, und das Allergeilste waren für mich eigentlich, das sind 2 Sonntagsproduktionen.
Ja.
Also das war für mich eigentlich das Allerwitzigste in diesem Satz. Fand ich irgendwie total cool und dann habe ich auch so das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat sie ihn erwischt und das mit Inka Bause, egal. Also
ja, er braucht erstaunlich lang, um auf eine Pointe zu kommen,
ja,
muss man sagen.
Sobald er, glaube ich, jemanden hat, der ihm ebenbürtig ist, merkt er halt einfach, wie mickrig er eigentlich wirklich ist. Mhm. Und das ist genau das Ding, warum er sich halt mit bestimmten Leuten auch in der Öffentlichkeit nicht anlegt, ja, weil er genau weiß, dass diese Menschen ihn einfach wirklich in 3 Sätzen auseinandernehmen würden und ihn wirklich dort nackt stehen lassen würden, so wie er eigentlich wirklich ist.
Dann. Wir haben hier mal im Podcast über diese Mariah Carey Presswurst-Eklat-Nummer von ihm gesprochen. Und da ist es ja auch so, also dass er ja total in einer Situation war, in der Mariah Carey nicht reagieren konnte, also weil sie quasi einen Dolmetscher auf dem Ohr hatte.
Sie hatte überhaupt nicht mitbekommen, da war es irgendwie super wuselig, da saßen 5 deutsche weiße Männer ihr im Kreis gegenüber. Der Dolmetscher kam nicht hinterher, das ist alles so, was da gerade passiert. Mhm. Und sie hat quasi aus ihrer Sicht war es nur so, da sitzt mir irgend so ein Pfiffi gegenüber, der irgendwas sagt und der ganze Saal lacht.
Und sie weiß nicht warum.
Und sie weiß nicht warum. Mhm. Und dann wird ihr, ich weiß nicht, ob ihr im Ohr irgendwas übersetzt wurde. Er guckt sie an und sagt ihr ins Gesicht, was heißt Presswurst auf Englisch? Wow. Es ist wirklich so demütigend.
Zurück zu der Situation. Also, die Verhältnisse sind klar verteilt. Lady Betray ist Gast, sitzt in der Mitte von diesen 2 straight white dudes. Was passiert als nächstes?
Jetzt gehen wir ans Ende der Sendung.
Ja.
Da ist es jetzt so, dass es noch einen Musikgast gibt.
Genau, Maria Mena halt ist damals aufgetreten.
Genau, Maria Mena.
Anstrebende junge Künstlerin, die halt einfach auch bei Harald Schmidt ist. Harald Schmidt war ja die Sendung, wo halt einfach wirklich die Hits auch produziert worden sind, so, weil halt einfach eine große Reichweite war damals.
Und sie ist dann am Ende mit ihrem Song und steht da wie so eine norwegische Elfe in ihrem Kleid. Die Sendung ist vorbei, es geht Richtung Abspann. Und alle Beteiligten kommen nochmal auf die Bühne.
Und du musst dazu sagen, dass Maria Mena natürlich auch nicht Deutsch versteht und auch ein Translator oder gar kein Translator.
Das weiß man nicht
genau. Das weiß
man
gar nicht, ob sie überhaupt einen Translator im Ohr hatte. Ich glaube nicht.
Oliver Pocher macht eigentlich seinen Signature-Move und sagt was auf Deutsch zu ihr. Also man muss sich das so vorstellen, Harald Schmidt kommt dazu, Olli Pocher kommt dazu.
Lady Betray ist dabei.
Lady Betray ist natürlich auch dabei. Mhm. Jetzt kommt es zur Abmoderation von Oliver Pocher.
Das war natürlich ein mega schwerer Titel, den ihr ausgesucht hast, weißt du selber. Du hast nicht jeden Ton komplett getroffen und so, aber ich hoffe, die Zuschauer rufen für dich an. Und hier ist noch ein Geschenk für dich.
Also Olli Pocher macht den Dieter Bohlen.
Der Mann hat einen Gag. Mhm. Und das ist ausländischen Gästen, die kein Deutsch sprechen, aber was auf Deutsch sagen.
Sagt ihr quasi, ihre Performance war nicht gut auf Leia. Sie checkt natürlich überhaupt nicht, was gerade abgeht. Mhm. Bekommt vielleicht im schlimmsten Fall aufs Ohr einfach nur übersetzt, dass er ihr sagt, dass sie die Töne nicht getroffen hat. Mhm. Zu allem Überfluss überreicht er ihr jetzt noch das Fotzensekret, mit dem dann Maria Mena natürlich überhaupt nichts anfangen kann.
Die hatte das alles vorher gar nicht mitbekommen.
Ich kann wissen, was die Übersetzung war.
Ja.
Ich glaube wirklich, und das sieht man, glaube ich, in dem Clip, das können sich die Leute mal anschauen, ich glaube wirklich, weil die sucht so mit den Augen und lacht dann so ein bisschen verlegen, so im Sinne von, ich stimme dir zu, weil ich glaube, dass du was Nettes zu mir sagst. Ich glaube, die hatte niemanden im Ohr, weil sie, glaube ich, live gesungen hatte und ihr In-Ear hatte, um sich selbst zu hören. Die hatte keinen Translator. Wozu auch, weil es war ja gar nicht geplant, dass Oliver Pocher genau diese Nummer ja abzieht. Das hat man ja gesehen. Also der Plan war eigentlich, hey Maria Mena, vielen Dank, dass du da warst, Abmoderation fertig. Aber er hat ja die Nummer dann rausgezogen.
Es ist eine unangenehme Situation. Sie weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Oliver Pocher hat irgendwie seinen geilen Moment. Mhm. Und dann springt Harald Schmidt in die Bresche. Man könnte jetzt denken, irgendwie für Maria Mena, aber er schafft es gleichzeitig halt noch.
Die Einsagung des Jahrtausends hinzulegen.
Exakt.
Dieser Moment, den Harald Schmidt dann macht, das ist so, wie wir jemanden angefickt stehen lassen. Und dann Keuschheitsgürtel drauf machen, weißt du, sodass nie wieder diese Erektion weggeht und dieser Mensch leiden muss sein ganzes Leben. So fühlte sich diese Situation an, Olli. Schöne Grüße.
Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so kleines mit Hut und dann im ausländischen Gaste so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Oh Gott, it's iconic.
Oh mein Gott.
Kennt ihr noch diesen Pechvogel, diesen Pleitenpech und Punning Award, den es damals gab? Den hätte ich gerne Oliver Pocher überreicht.
Also man muss sagen, Oliver Pocher steht da wie ein begossener Pudel, wie ein 4-Jähriger, der gerade vom Vater die Leviten gelesen
Harald
hat.
Harald Schmidt geslayed, aber natürlich auch ein Arschloch-Move, ihn vor laufender Kamera ganz Deutschland da so einzudampfen.
Aber gerechtfertigt, Caro, weil der hat eigentlich wirklich die Sängerin und nicht nur die Sängerin überhaupt wirklich...
Natürlich, absolut gerechtfertigt, somit, aber es gibt irgendwie keine sympathische Person in dieser Situation, außer die beiden Frauen natürlich.
Ja, also stehe auch in vielen Punkten Punkten kritisch Harald Schmidt gegenüber, aber in dem Moment finde ich das so faszinierend, wie er es hinbekommt, rein rhetorisch eine Abmoderation hinzulegen, ihm gleichzeitig sämtliche Sachen um die Ohren zu hauen, ihn nicht zu Wort kommen zu lassen
radikal
und dann zu sagen,
abgewirkt.
Tschüss, bis nächste Woche. Er hat keine Chance, irgendwas zu sagen. Einfach überfahren und dann kommt der Abspann. Also da wäre ich gerne im Regieraum gesessen und da haben da hundertprozentig alle mit offenem Mund da gesessen und gedacht, scheiße, was ist da passiert?
Gewartet, bis dann beide reinkommen.
Man sieht auch, die sind beide eigentlich fragil und toxisch. Also sowohl Schmidt als auch der andere. Und du siehst halt einfach, wie so zwei Alpha-Tierchen auf einmal sich jetzt auf einmal irgendwie so eine Schwanzgrößennummer abziehen und sagen, ich bin jetzt der Coolere und du bist der Coolere. Nein, nein, ich bin eigentlich der über der. Da sieht man, wie patriarchale Strukturen bei Männern auch funktionieren, weil am Ende ficken sie sich selber. Oh, hab ich schon wieder ficken gesagt.
Penetrieren
Sie sich selber, Entschuldigung. You know?
Ja,
also
total.
Ist schon ziemlich fragil und toxisch, was beide auch da abgezogen haben. Es war eigentlich was wirklich, für uns ist es ein Geschmäckle, weil wirklich so ein Schmankerl.
Das
was
war ein
man,
Drama einfach.
Ja, aber am Ende, wenn du das ja wirklich mal so auf der menschlichen Seite, dir das so mit menschlichen Blick an, denkst du einfach, boah, ihr seid beide so bescheuert. Ey.
Ja. Danke, dass du uns heute mal wieder an diesen goldenen Fernsehmoment.
Den kann man nicht oft genug sehen. Vielen Dank für deine Tabs. Und dann würde ich sagen, Caro hat ja für uns heute auch noch was aus ihrem Browserverlauf mitgebracht. Dann gehen wir doch da mal rein.
Oh Gott, Caro, ich bin gespannt.
Ich habe mir gedacht, Drag Race ist ja im weitesten Sinne eine Castingshow und zwar eine richtig gute.
Ja.
Eine, die für irgendwie Offenheit steht, für Inklusion, Diversität, Selbstverwirklichung, für Pride. Deshalb dachte ich, ich kram mal aus meinen langzeitoffenen Tabs die schlimmste Version einer Castingshow raus, die ich mir vorstellen kann.
Oh, ich bin so gespannt.
Sehr spannend.
Und die leider, muss man sagen, in meinem Hinterkopf vergraben ist. Wir haben hier bei Too Many Tabs ja eine große Leidenschaft. Leidenschaft kann man nicht sagen. Ein großes Interesse an problematischen Castingshows und problematischem 2000er-Fernsehen. Am besten beides zusammen. Und die 90er und 2000er waren sehr dunkle Fernsehjahre. Wir haben hier schon über Miriam Rivera gesprochen, die in der Dating-Show There's Something About Miriam als Transfrau geoutet wurde, aber verpackt als TV-Prank. Wir haben über I Wanna Marry Harry gesprochen, da wo Frauen dahin gegaslightet wurden, zu denken, dass sie Prince Harry daten.
Oh, wow.
Und noch vieles mehr. Heute habe ich eine Castingshow aus den 2000ern dabei, die hittet nochmal komplett anders.
Mhm.
Man kann nicht fassen, dass das wirklich mal auf diesem Planeten so passiert ist, und zwar 2004.
Mhm.
Es geht um eine Castingshow namens Miss Butterface Contest. Habt ihr beide davon schon mal gehört?
Nee,
noch nie.
Gar keinen Fall.
Wir haben hier letzte Woche einen kleinen Aufruf gestartet und nach guten, politisch korrekten Beleidigungen gesucht, und das ist definitiv keine davon. Butterface ist nämlich eine Beleidigung für eine Frau, die einen Körper hat, der so nach normschönen Maßstäben gemessen als hot bezeichnet wird, aber ein Gesicht, das nach normschönen Maßstäben als hässlich bezeichnet wird. Es ist super schlimm.
Oh, wow.
Es steckt irgendwie doppelter Sexismus und Misogynie drin, Bewertung von Frauenkörpern, Bodyshame natürlich hoch 1000. Also Butterface kommt quasi von Butterface. Everything, you know, everything is perfect.
Das ist jetzt schon.
But her face. Es ist schrecklich. Einfach natürlich eine Abwertung des Äußeren von Frauen. Und die Beleidigung an sich ist ja schon schlimm genug, aber aus dieser Beleidigung wurde Anfang der 2000er for real eine TV-Show gemacht. Dort sind Frauen gegeneinander angetreten und eine Jury aus hauptsächlich besoffenen Männern hat die gekürt mit dem besten Körper und dem dazu hässlichsten Gesicht. Die konnte am Ende $25.000 gewinnen, was nicht viel ist für so eine krasse Demütigung. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Ich zeige euch einfach mal einen Clip, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Die erste Teilnehmerin, die reinkommt, ist Stacy. Sie läuft rein, natürlich im Bikini. Sie hat eine Papiertüte über dem Kopf, um das den Reveal rauszuzögern.
Also dass man erst sehen kann, was ist der hotteste Körper.
Exakt.
Um dann,
so ein bisschen Naked Attraction mit Milka, ne?
Ja, um sich so ein bisschen nicht vom Gesicht ablenken zu lassen.
Es ist, der Horror geht los.
Stacy.
I'm looking at a beautiful body. I don't know what's under the bag. We're not going to evaluate that yet. The body is awesome. I'm going to go first. I'm going to give her body. Could she turn around a little so I can see her ass?
So wie so eine Fiebeschau. Sie muss sich umdrehen.
I really mean it. A 10. I think she's...
Ja, okay,
also es wird immer schlimmer, je länger sie drüber reden. Also die Zellulite wird bewertet, wie rasiert ist sie, wie knackig ist, weiß ich nicht was. Es ist ganz, 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 ganz schlimm.
Es ist ein US-amerikanisches Format.
Es ist ein US-amerikanisches Format, genau. Es wird wirklich immer schlimmer, je länger die Typen reden.
She's good, but not perfect. I give her a 9. Very good.
Fred Norris, she rarely heard from. Go ahead.
On a personal level, a 9.
And Artie.
Going with the theory that there's no tens in the world, that's a nine.
Also ihr seht, was das für Typen sind, die da am Tisch sitzen.
Also es sind alles so weiße Hetero-Dudes in ihren 40ern, 50ern. Genau. Und Howard Stern sitzt dabei.
Howard Stern sitzt da drin.
Alles so Typen, die irgendwie oben und unten rum einfach hässlich sind. Also ich würde mal sagen, ihr habt hässliche Körper, ja. Ihr habt hässliche Gesichter und ihr seid von innen hässlich. So sind diese Typen und die beurteilen ja. Menschen. Krass.
Also über Howard Stern müssen wir gleich nochmal reden. Es läuft so ab, alle Männer und eine Frau. Ne, die in der Jury sitzen, sind jetzt fertig mit Bewerten, gehen ihre Punkte ab und jetzt muss sie dann die Papiertüte vom Kopf ziehen.
And now, Stacey, take off the bag, here we go, and let's see the face.
Oh. Is that a speed bump on the way?
Stacey, it's gotta be hard when the crowd starts.
Es ist einfach eine hübsche Frau.
Wunderschöne Frau, tolle Augen. Habt ihr gesehen, was sie
hat? Es ist einfach natürlich subjektiv Schönheit.
Ich hab den Reveal gar nicht verstanden.
Ich check's auch überhaupt nicht. Warum
she's black.
Irgendeine Reaktion.
No, she's black. Ja. She's mixed. Das ist eine Mixed Girl. Wenn du genau hinguckst, das ist eine Mixed Girl. Und vielleicht liegt es daran, dass man sie einfach auch hässlich geschminkt hat, um einfach irgendwie irgendwas Hässliches in dieser Frau zu finden.
Ich glaube, dass sie aus dramaturgischen Gründen mit einer Frau reingegangen sind, obwohl sich die meisten Leute vielleicht noch darauf einigen können, dass es eine schöne Person, yeah. So. Und es wird halt im Verlauf dieser Show vermeintlich schlimmer. Mhm. Es ist wirklich so, ich habe auch das Gefühl, die Leute im Publikum, das sind irgendwie gecastete Komparsinnen, weil die übertreiben, die machen so Würgelgeräusche, die buhen, die lachen sich wirklich kaputt, die Jury lacht sich kaputt, okay. Als diese arme Frau die Papiertüte abzieht. Also alles daran ist wirklich...
Menschenverachtend.
Ja.
Menschenverachtend mehr ist
sie selber nicht. Schlägt sich irgendwie ganz tapfer und wirkt gefasst, aber das Publikum rastet halt komplett aus.
Ob ihres Äußeren einfach, also sie nimmt die Tüte ab und total. Hat eine extreme Reaktion.
Die Männer fachsimpeln dann ja, wie kann man diese Frau jetzt noch retten, diese super hässliche Frau. Also das Gesicht kriegt jetzt dann irgendwie irgendwas zwischen einer 4 und einer 8. In dem Sinne ist jetzt quasi ein hoher Punktzahl besonders hässlich, muss man dazu sagen. Dann schlägt ein Juror vor, da könnte man mit Make-up arbeiten. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was davor ihr über sie selber alles gesagt wird. Und jetzt müssen wir mal über diese Jury reden, weil ihr habt schon gesagt, da sitzt natürlich in der Mitte Howard Stern,
ja.
Der US-Radiomoderator.
Super bekannter Moderator in den USA, ganz viele Prominente interviewt und hat halt immer so ein bisschen diesen Charakter von diesem edgy, coolen Guy, den irgendwie auch viele Leute heute noch ganz cool finden, habe ich den Eindruck.
Das ist so sein Ding, ne? Also er nennt sich irgendwie selber the King of all Media. Seine Karriere hat in den 70ern angefangen, ist dann in den 80ern und 90ern richtig groß geworden, stand immer für dieses edgy, provokante, so gewollt skandalöses Auftreten in den Medien und war damit aber super erfolgreich. Also die Howard Stern Show war in den USA einfach richtig bekannt, wurde von mehr als 50 Radiostationen ausgestrahlt. Also eine unfassbare Reichweite, die dieser Mann generiert hat über die Jahre. Unfassbar viel Geld verdient. Laut Forbes Magazine war er 2005 nach Steven Spielberg der weltweit bestverdienende Promi. 273 Millionen Euro. Also es ist einfach ein wahnsinnig reicher, mächtiger ja. Medienmann.
Und hat super viel Einfluss auch gehabt von der Kultur her. Ne? Also ich höre auch immer wieder in Interviews von deutschen Comedians, dass sie Howard Stern sich irgendwie...
Das Howard Stern damals schon
ja,
gemacht.
Ja, genau, die haben den irgendwie so als Vorbild. Ah ja, Howard Stern hat auch immer gesagt, dass er einen kleinen Penis hat. Und so. Also ja, dann mache ich das jetzt auch auf der Bühne. Und er hat irgendwie so einen komischen Kult-Stellenwert, aber trotzdem halt solche Sachen gemacht.
Er hat es irgendwie geschafft, so eine Instanz zu werden. Also der hat da wirklich, man muss sich vorstellen, alle A-List-Promis... die es in den USA gibt, die hatte da sitzen. Da sitzt Lady Gaga. So, ja. Das kommen richtig große Stars hin. Ich habe mal geguckt, die letzten Gäste waren zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, Demi Lovato, Paul Simon. Also er kriegt irgendwie...
Ja. Wenn man was zu sagen hat, sagt man es dem.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ist das so eine, wie so eine Probe oder so eine Instanz, die irgendwie alle durchlaufen? Ich verstehe nicht so richtig, warum der Typ noch so big ist und so einen Einfluss hat und die alle kriegt, wenn man weiß, dass der sowas gemacht hat. Ich finde das...
Na, weil er in einer Struktur ist, die ihn schützt und ihn vor allem auffängt und ihm ja auch Recht gibt. Also das ist ja, wenn du keine Mehrheit hast für das, was du da tust, dann wirst du niemals 200 Millionen oder wie viel der im Jahr der geschöffelt hat, haben. Also das muss man doch schon sagen. Also er spricht ja auch eine große Masse an mit dem, was er tut, die auch in den Strukturen, die ihm das Geld geben, dafür auch sitzt. Also der spricht ja das aus, was diese großen Bosse, die die vielleicht noch größer sind, sich gar nicht trauen können auszusprechen.
Die haben halt Bock auf die Skandale.
Genau, er ist ein Provokateur, ja. Er ist auf jeden Fall jemand, der über Grenzen hinausgeht. Es ist aber auch jemand, der polarisiert, weil er wahrscheinlich auch ein wahnsinnig begabter Rhetoriker ist und auch charismatisch dann halt einfach für viele Leute auch wird. Aber ich glaube, warum dieser Mensch so groß geworden ist, ist einfach, weil er auch sicherlich in bestimmten Wirtschaftssektoren Seilschaften hat, die ihn auf jeden Fall hochgetragen haben.
Also die ihn halt feiern, die feiern ihn für seine Direktheit. Ne? Das ist halt so ein Typ, der traut sich mal so jedes Tabuthema auf den Tisch zu bringen. Ja, der sagt's mal, auch bei den Stars. So kann man es sehen, man kann aber auch einfach sagen, er ist ein unfassbar aggressives Arschloch. Also er macht permanent Witze auf Kosten von Minderheiten, von Homosexuellen, POCs, JüdInnen. Wenn er weibliche Celebrity-Gäste hat, dann stellt er meistens so ganz bewusst viel, viel, viel zu intime sexuelle Fragen, um die Frauen irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Also man merkt, wie er das so genießt, über Frauen so eine Oberhand zu haben, ne? Und sie einfach so uncomfortable zu machen. Da gibt es reihenweise Online-Compilations, die kann man sich gut mal angucken, wie er einfach Frauen viel zu private Fragen stellt in einem nicht geschützten Rahmen, sondern offensichtlich nicht einvernehmlich. Häufigster Gast ist, glaube ich, Donald Trump. Gemeinsame Leidenschaft, abfällig über Frauen sprechen. Oh. Da hat Donald Trump 97 das legendäre Zitat gesagt, er hätte Princess Diana nailen können, wenn er gewollt hätte. Also das ist alles in der Harald Stern Show passiert.
Howard,
ne? Harald. Freutscher.
Nennen wir den Harald Stern.
Das ist alles
schön.
In der Howard Stern Show passiert. Wenn Frauen da waren, dann meistens Pornostars, oft auch nackt. Was er auch gemacht hat, er hat häufig Schönheitswettbewerbe schon auch im Vorfeld veranstaltet. Er hat regelmäßig einen Wettbewerb gemacht, wer die schönste Praktikantin ist, was Sexismus plus Machtmissbrauch am Arbeitsplatz.
Und so öffentlich,
Jackpot.
Also so statt das so
unfassbar.
Heimlich, also so heimlich wäre schon schlimm, aber ich finde es so wahnsinnig, mit welchem Selbstbewusstsein das dann so noch auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Was ich ganz interessant finde gerade, ist, weil wir auch gerade von Oliver Pocher und Harald Schmidt und so, das ist ja irgendwie schon so eine ähnliche Schiene und so ein ähnliches Ding. Also so dieser White Guy, der immer so tut, als würde er über allem stehen und darf, ich mache ja Witze über alle gleichermaßen, aber halt nicht checkt, dass es eine Struktur gibt, die das nur ermöglicht, dass er nicht auf die gleiche Art und Weise diskriminiert werden
und so
kann.
Feuilleton schreibt dann, es ist das Enfant terrible. So eine Scheiße einfach. Der ist gegen das Establishment, der traut sich was. Das war einfach so, in den 90ern wurde das so wahrgenommen, endlich sind wir mal nicht mehr political correct. Endlich Witze gegen Minderheiten.
Was heißt denn endlich? Das ist doch schon seit Jahrhunderten.
Ja, das ist wirklich, ich habe einen alten Aspekte-Beitrag gefunden von 94, der versucht Howard Stern einzuordnen. Den zeige ich euch mal.
Oh ja.
Reizwort politically correct. In Amerika auch lässig PC genannt. Dort, wo jahrelang den Menschen moralische Sauberkeit eingetrichtert wurde, konnte der Rückfall nicht ausbleiben.
Politische Korrektheit ist zu dominant geworden. PC ist der Versuch, alle Arten von Überheblichkeit, Anstößigkeit und Grausamkeit aus unserer Kultur zu verdrängen.
Ich denke mir halt so, hä? Die 90er waren zu PC?
Es hat sich gar nicht so viel verändert seit den 90ern bis jetzt. Wie gesagt, ich habe die ja mitbekommen und ich finde schon, dass wir die Herausforderungen, die wir heute haben, abgesehen jetzt von dieser Gender-Debatte, die ich sehr wichtig finde übrigens, die Idioten, die gab es damals schon. Der Rang um Sprache und wie wir Sprache einsetzen, um Menschen nicht zu verletzen, war auch damals schon, die war aber auch in den 69er so. Also wozu gab es diese Bewegung damals? Die hat ja auch was aufgesprengt und hat auch alles ganz viele Narrative kaputt gemacht.
Es gab das irgendwie immer, aber gleichzeitig immer diese Gegenbewegung, die gesagt hat, ne, da müssen wir irgendwie was gegen machen. Da muss jetzt mal einer auf die Kacke hauen und am besten ist das ein weißer, heterosexueller Mann.
Was mich an dieser ganzen Diskussion immer stört, früher wie heute, dass es einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht lässt, nämlich dass diese Typen, die weiß, heterosexuell und männlich sind und diese Rolle einnehmen, dass sie immer so denken, sie müssten sich irgendwie verhalten, um so ein Stachel im Auge der Gesellschaft zu sein. Während wenn du an die gleiche Position eine schwarze Person stellen würdest oder einen Schwulen.
Die wirklich ein berechtigter Stachel.
Oder eine Person, die das alles mitbringt, dass die dann ganz automatisch nur durch ihre pure Existenz schon ein Stachel im Auge der Gesellschaft ist, ohne dass sie sich jetzt noch irgendwie verhalten muss wie ein Arschloch, wie Harald Schmidt, Oliver Pocher oder Howard Stern.
Howard Stern sieht es anders.
Ich glaube, dass Amerika sehr verklemmt ist und dass die Leute sich nicht auszusprechen trauen, was sie denken. Wenn ich auf Sendung bin, dann verdränge ich keinen einzigen Gedanken, was immer es ist. Ob politisch inkorrekt oder nur peinlich, ich spreche es aus. Ich habe dabei keine Hemmung. Meine Regel ist, mich nie zurückzuhalten.
Und so erfährt Amerika alle Details über seinen Penis, dass lesbischer Sex geil und schwule Männer pervers sind.
Also, das ist... Das ist
auch, dieser Motherfucker hat einfach auch ein Privileg. Ich will es nochmal anders von einer anderen Perspektive beschreiben. Das Ding ist, wir haben aber auch gelernt, alten weißen Männern zuzuhören, über alte weiße Männer zu lachen, alte weiße Männer auch ernst zu nehmen und vor allen Dingen auch von ihnen führen zu lassen. Und das alles spielt dann einfach eine Rolle, die er dann auch wirklich sehr gut besitzt. Ne?
Plus seine Rolle ist so, ich bin Zero-Fucks-Typ, ich bin kultig, ich bin eklig, ich sag, was ich denke, no filter. Mhm. Und das wirkt dann irgendwie so vermeintlich frisch ne, auf diese Gesellschaft. Aber es ist der letzte reaktionäre Rotz.
Voll.
Ja. Trotzdem noch eine wichtige Einordnung aus dem Aspektebeitrag, die wollte ich noch kurz zeigen.
Vor allem aber tritt Stern als Fartman auf. Wir würden sagen als Furzer.
Ja, cool. Endlich mal was Frisches, was Junges, was...
Was Furziges,
ja. Was nicht hier von unserem Mainstream vorgegeben ist, was wir hier zu denken haben.
Das einfach nur, um Howard Stern einzuordnen. Die öffentliche Wahrnehmung von Howard Stern zu der Zeit. Es wundert einen natürlich nicht, dass dieser Typ innerhalb seiner Howard Stern Show so einen Miss Butterface Contest veranstaltet. Aber es ist schon krass, was für eine heftige Erniedrigung als Showformat von Frauen dort passiert und welche Dimension das hat. Also in der Jury nur Männer, bis auf Howard Sterns weibliche Co-Hostess. Mhm. Ein offensichtlich durch Alkohol aufgepeitschtes Publikum, das zu allem fähig bereit ist. Ja, Howard Stern zu der Zeit so viel Macht, so viel Geld, so viel Reichweite. Diese Show wurde live im Fernsehen auf ETV, einem richtig großen US-Sender, E-Network, wurde dort live übertragen aus Las Vegas. Also eine riesen aufgebauschte Nummer aus dieser Scheiße gemacht. Im Bikini vorlaufen, den Körper durchgecheckt zu bekommen, mit einer Papiertüte auf dem Kopf, weil man angeblich aus Howard Sterns Sicht so hässlich ist. Und selbst wenn man sich da freiwillig angemeldet hat oder im Vorhinein gesagt, okay, ich mach da mit, du bist ja ein Zero auf Augenhöhe als Frau dort. Du bist einfach ein Objekt, was beschaut wird, du hast keine Kontrolle darüber, was mit dir passiert. Ein paar der Frauen sagen noch, dass sie von ihren Partnern dort angemeldet wurden. Bitte, what? Was geht's noch?
Ja, das sind die Fans von Howard Stern.
Ja, meine Freundin ist so geil und hässlich. Ja. Was? Ja. Das ist wirklich, also alles daran ist wirklich ganz schlimm. Es geht die ganze Show so weiter, die Jury wird von Frau zu Frau, die reinkommt, immer enthemmter. Und das ist jetzt die Reaktion bei ungefähr der vierten Frau. Hold the bag and see if you can make up for it. Stell dir vor, das ist die Reaktion, wenn du im Fernsehen dein Gesicht zeigst. Und übrigens, die Gewinnerin ist Michelle und da ist inzwischen wirklich alles komplett enthemmt. Natürlich hast du wieder einen normperfekten Körper, der im Vorfeld aber schon abgewertet wird, weil sie eine Narbe am Bauch hat. Da wird so getan, als ob die kann die Papiertüte nicht den ganzen Körper bedecken, sagt der eine Jury-Typ.
Ganz schlimm, wirklich.
Die Jury ist sich bei ihr sofort einig. You know what?
How old are you, Michelle?
She's what this contest is all about.
Michelle,
she is
how old
what
are you?
This contest is all about.
Michelle, how old are you? 33 years old, and you have two kids, and you lost your virginity when you were 17.
Also Howard Stern droppt noch, wann sie die Jungfräulichkeit verloren hat, wie viele Kinder sie hat. Es ist unglaublich ekelhaft. Sie bekommt am Ende die höchste Punktzahl in Hässlichkeit. Alle geben ihr eine 9 bis 10 und sie gewinnt am Ende den Contest. Take your crown, Miss Butterface, ruft dann Howard Stern. Sie bekommt eine Krone, $25,000 und am Ende wird ihr noch vorgeschlagen, von dem Geld bitte eine Schönheits-OP zu bezahlen. Es wird nochmal ihr gesagt, dass sie wirklich, wirklich hässlich ist. Howard Stern bedankt sich bei allen Frauen, die mitgemacht haben und sagt ihnen, ihr seid alle hässlich. Ich will aus diesen Tabs raus. Ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich mir je angeguckt habe. Also es ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich mir je angucken musste. Und das Schlimme ist, es ist wirklich so kurz her. Und dieser Typ wird immer noch abgekultet von irgendwelchen Medienmännern. Und ich kann es nicht mehr ertragen.
Also deswegen schließen wir jetzt die Tabs für immer. Und da soll Howard Stern dann bitte einfach im Browserverlauf gelöscht werden.
Es ist so schlimm, wozu Leute im Fernsehen fähig sind. Und ich bin so froh, dass es so geile Shows gibt wie Drag Race Germany.
Ja, das stimmt. Das bricht zum Beispiel einfach auch diese Geschlechterrollen ja auch komplett auf. Und ich glaube, dass das einfach auch damit zu tun hat, dass diese Menschen einfach Male Gender sind, durch und durch. Und das zeigt halt einfach auch nochmal, wie halt die Machtdimensionen bei Menschen sind, die vermeintliche Normen ja auch gestellt haben. Ich glaube einfach auch, dass dieses Male Gender einfach auch die Norm gestellt hat, so wie alles zu sein haben soll und dass alle andere dann irgendwie danach sich gerichtet haben. Und das sieht man halt, das ist halt wirklich das Beispiel dafür. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir neue Männlichkeiten auch in der Medienlandschaft brauchen.
Ich kann es kaum abwarten, weiter zu gucken. Ich stecke, wie gesagt, mitten in Folge 4. Wir gucken weiter Drag Race und sind super froh und super stolz, dass du heute hier bei uns zu Gast warst.
Ja, danke. Vielen Dank, Gianni und Caro, für eure Tabs heute. Danke. Wenn ihr Tabs zu Hause habt, dann könnt ihr uns natürlich schicken an toomanytabs@ndr.de.
Oder an unsere Social Media Handles bei Blue Sky, ganz
wir
neu.
Wir sind jetzt neu bei Blue Sky.
Neu bei Blue Sky, ansonsten geht auch Mastodon, ehemals Twitter oder Instagram. Da heißt du @miguelr_aus_a und ich heiße @carovorbs. Schickt uns eure offenen Tabs, eure Rabbit Holes, wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Und folgt Gianni rein.
Gianni Jovanovic 78.
Also vielen Dank an euch beide. Wir waren Gianni, Caro und Miguel und bis nächste Woche haben wir es verstanden. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. NDR Cross-Promo. Bald ist wieder Halloween.
Die Gruselzeit bricht an.
Habt ihr Lust auf gruselige Thriller aus der ARD-Audiothek?
Wenn es irgendwo düster und gruselig ist, dann ja wohl da.
Ja, Miguel, was erwartet uns denn im Podcast Knallhart?
Düstere Psychothriller, abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten. Caro, das ist der Podcast mit Triggerwarnung für hartgesottene Binge-Listener, Herz-Kasper-Junkies und Liebhaber des gepflegten Gruselkicks. Da sind wir doch auf jeden Fall mit gemeint.
Wenn ihr Bock habt auf Horror, Psyche und Grusel, dann hört doch mal rein bei Knallhart, die ARD-Thriller-Hörspiele in der ARD-Audiothek. Cross-Promo-Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many